Wir kommen nun zum Interview des Tages und das findet heute bei uns im Studio statt und ich begrüße auf eins Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Servus Martin.
Hallo Bernhard.
Martin, ich habe es eingangs schon gesagt, der Begriff 20er Jahre hat ja für viele Menschen einen sehr schicksalshaften Klang. Also das wuchtige Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts hallt immer noch nach. Erleben wir ein ähnlich politisch bedeutsames Jahrzehnt oder ist das nur ein Mythos?
Also ja, um mal deine Formulierung aufzugreifen, es hat was Mystisches, wenn man so will, die 20er Jahre, insbesondere denken wir da an die 1920er Jahre, die ja auch fast schon wieder so eine Art Revival haben, wenn wir an Babylon, Berlin und solche Fernsehsendungen zurückdenken. Aber interessanterweise die 20er Jahre, in dem Sinne gab es auch vorher, gehen wir mal ins 19. Jahrhundert, da war ja vorher Napoleon, der wurde besiegt in der Völkerschlacht und da war ein unheimlicher Aufbruch, so ein demokratischer Völkerfrühling, der dann aber sofort bekämpft wurde durch eine Restauration. Und das ganze 19. Jahrhundert war im Grunde geprägt von dieser Auseinandersetzung Völkerfrühling gegen Restauration. Wenn man so will, war das vielleicht auch einer der Gründe, der in den Ersten Weltkrieg am Ende geführt hat. Und dann natürlich die 1920er Jahre furchtbar geprägt von dem ja gerade frischen Ersten Weltkrieg, von den Folgen, die es hatte. Und Eric Hobsbawm, der britische Historiker, hat ja diese Zeit mal als den Beginn des kurzen 20. Jahrhunderts bezeichnet. Also der Auseinandersetzung der Ideologien, der drei großen Ideologien, die im 20. Jahrhundert miteinander gekämpft haben. Das hat dann 1990 aufgehört. Und jetzt erleben wir, wie diese übrig gebliebene Ideologie, also das, was man so manchmal als den kollektiven Westen, den Wertewesten oder den universellen Westen nennt, wie er einerseits sich im Niedergang befindet, darin aber aggressiv wird und einen unheimlichen Hegemonialanspruch erhebt, durchsetzen will. Und da kommen wir fast wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Auch heute haben wir unter dem Begriff Multipolarität so etwas wie eine Wiederkehr eines Völkerfrühlings gegen diesen universellen westlichen Anspruch. Und da wird sich vermutlich jetzt in diesen Jahren, in den 2020er Jahren entscheiden, wie das jetzt ja nicht mehr ganz junge Jahrhundert davon geprägt ist.
Ja, noch ist der Ton der politischen Auseinandersetzung noch nicht so rau wie in den letzten 20er Jahren. Vor einem Jahr hat der Bundestagswahlkampf in Deutschland begonnen und nach einigen Holprigkeiten ist dann Friedrich Merz Ende Februar dieses Jahres zum Kanzler gekürt worden. Jetzt werfen ihm einige Kritiker vor, ja, er ist nur ein neues Gesicht des linksgrünen Zeitgeists und der diese unsägliche Ampelpolitik nahtlos fortsetzt. Linke Kritiker wiederum sagen, nein, der Mann ist in eine gefährliche Nähe zur AfD geraten. Wie siehst denn du das?
Also erstmal, um kurz noch darauf einzugehen, noch ist der Tonfall nicht ganz so rau, aber wenn man sowas hört wie Kampf gegen Hass und Hetze und was man da mit Abweichlern vielleicht auch manchmal machen sollte, das erinnert mich schon jetzt nicht an die Straßenkämpfe der 1920er Jahre, aber doch, wir sind da auf einem gefährlichen Weg. Aber zu deiner Frage, Friedrich Merz, im Grunde sind es zwei Fragen und damit sind es auch zwei Antworten. Mhm. Also wenn wir uns mal die Biografie von Friedrich Merz ansehen, er kommt ja aus den 90er Jahren, er war der Generalsekretär, er wollte damals schon gerne Kanzler werden. Er ist dann aus dem Weg geräumt worden von Angela Merkel, die Kohls Mädchen, sagte man damals, also Helmut Kohl war damals der Bundeskanzler. Das hat er nie verwunden und er wollte aus Eitelkeit Kanzler werden, das war sein einziges Ziel und das macht ihn in einer gewissen Weise, was die Taktik angeht, flexibel. Deshalb hat er Anfang des Jahres dann auch mal angefangen, im Wahlkampf irgendwas gemeinsam mit der AfD abzustimmen, weil er wusste, dass das bei einem Teil seiner Wähler gut ankommt und dann am nächsten Tag die Brandmauer zu beschwören. Darum hat er 500 Fragen stellen lassen zur Finanzierung von NGOs und dann, als er Kanzler war, angefangen, diese NGOs weiter zu finanzieren. Er ist in dieser Hinsicht völlig flexibel, weil er will nur die Macht, die persönliche Macht. Also auf diesen Mann irgendwie zu hoffen, zu sagen, das ist jetzt so ein wenigstens pseudokonservativer. Also wer diese Illusion noch hat, der, glaube ich, der hat sich sehr, sehr geirrt. Aber es steckt dahinter natürlich eine Grundsatzfrage. Also wohin bewegt sich die Union? Wohin bewegt sich insbesondere die CDU? Und was hat es auf mit dieser ominösen Brandmauer? Und wenn man die mal analysiert und einordnet, muss man sagen, diese Brandmauer ist ja das Ziel, einen Teil des Volkes als inneren Feind zu definieren und dadurch den Burgfrieden des Establishments herzustellen und quasi zivil, religiös, moralisch zu begründen, warum man eine Diktatur gegen einen immer größer werdenden, aufmüpfigen, andersdenkenden Teil des Volkes errichten und um jeden Preis durchsetzen will. Das sehen wir momentan. Dafür steht Merz, auch wenn es ihn jetzt vielleicht persönlich nicht so interessiert, weil er einfach im Kanzleramt der Hausherr sein will. Aber natürlich die Leute, die hinter ihm stehen, die mit ihm regieren, die sehen das so. Ich gebe dir aber recht, es gibt eine Fraktion innerhalb der Union, die die AfD als eine Art Mehrheitsreserve betrachtet. Jens Spahn scheint dazu zu gehören. Da würde ich aber sehr vorsichtig sein, sich von solchen Leuten locken zu lassen.
Du hast ihn jetzt gerade als sehr flexibel, sehr diplomatisch bezeichnet. Ist jetzt Merz dieser Charakter, diese Persönlichkeit, die die zentralen, die wichtigsten Weichenstellungen, die politischen dieses Jahrzehnts wirklich vollziehen kann? Teilweise mit auch Wirkung weit über dieses Jahrzehnt hinaus. Wie schätzt du ihn da ein?
Man möchte es ihm eigentlich nicht zutrauen, wenn man ihn so sieht. Er ist ein bisschen alt gewordener Konformant, habe ich immer so den Eindruck. Aber er ist nun mal Kanzler. Er kann sehr viel mit seiner Kanzlermacht durchsetzen. Insofern ist er gefährlich. Und er versucht das ja im Moment auch. Wenn man uns jetzt gerade die vergangene Woche ansehen, wo Friedrich Merz und Ursula von der Leyen, also die EU-Kommissionspräsidentin, versucht haben, durch das Umleiten eingefrorener russischer Gelder eine Situation herbeizuführen, die die Kriegsgefahr massiv erhöht. Da sieht man, dass diese beiden tatsächlich versucht haben, Weichen zu stellen in eine Situation, die außer Kontrolle geraten könnte.
Ja, aber das wäre eine extrem fatale Situation. Ich glaube, man hat sich gefragt, haben Sie die Tragweite dieser Entscheidung überhaupt begriffen oder war das Absicht? Ja? Also die Folgewirkungen dieses Antastens fremder Nationen, also ihrer Guthaben, das ist nicht einmal im Zweiten Weltkrieg passiert. Also das ist ein Tabu eigentlich und die Folgewirkungen wären sehr dramatisch gewesen.
Also deine Frage ist ja im Grunde genommen, kriegen diese Leute überhaupt noch mit, was sie da machen? Ursula von der Leyen, von ihr sagt man, dass sie von Montag bis Freitag in ihrer Dienstetage wohnt, dass da nicht mal führende Mitarbeiter Zugang haben und die noch so viel mitkriegt wie die Politbüromitglieder der SED in ihrer Waldsiedlung. Das ist eine mögliche Antwort, dass die wirklich überhaupt nichts mehr mitkriegen. Das macht es aber nicht besser. Ja, das macht sie ja noch unberechenbarer und noch gefährlicher. Ich glaube aber, wenn man sich Friedrich Merz ansieht, dann ist es mal ganz interessant, auf seine Semantik, auf seine Formulierung zu achten. Der Mann hat sich noch nie als deutscher Kanzler bezeichnet. Er hat immer Wert gelegt auf die Formulierung, ich bin Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Also für ihn steht das System, also die westeingebundene transatlantische Bundesrepublik im Grunde vor dem Land. Er hat neulich im Bundestag gesagt, er ist zu froh, im Westen aufgewachsen zu sein. Ich glaube, damit meinte er nicht so sehr den deutschen Westen, sondern den politischen Westen.
Ich glaube, das ergibt sich auch durch seine Vergangenheit, durch seine Vita bei BlackRock, dass er der Ultra-Globalist
ist. Ja, na klar. Das heißt, er ist bereit zu sagen, ich will dieses System, für das ich stehe, um jeden Preis durchsetzen, notfalls auch auf Kosten des Landes. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Mhm. Und das macht ihn dann gefährlich, dass er bereit ist, in dieser wichtigen Zeit, die er als Kanzler hat, das wird vermutlich bis 2029 jetzt so sein, solche Entscheidungen durchzusetzen. Ja.
Also du traust ihm das ohne weiteres?
Ich traue ihm da einiges zu.
Ja. Mit aller Konsequenz. Ja. Jetzt finden im nächsten Jahr in Deutschland 5 Landtagswahlen statt. Das beginnt im Frühjahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Herbst sind dann Berlin und Sachsen-Anhalt drauf. Kurz darauf kommt Mecklenburg-Vorpommern. Die AfD darf sich berechtigte Hoffnung auf teilweise absolute Mehrheiten in einigen dieser Länder machen. Ist 2026 jetzt ein Jahr der Schicksalswahlen für Deutschland?
Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Schicksalswahl, weil das haben wir in den vergangenen Jahren dann immer wieder gehört, vom Bürgermeister aufwärts. Aber es stimmt schon. Also wir haben 3 Wahlen, da wird sich nicht viel entwickeln. Das ist Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Berlin. Die AfD wird dazulegen, aber sie ist weit von jeder Machtoption entfernt. Was anderes ist Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Da geben die Umfragen das durchaus her, wenn es auch noch alles andere als sicher ist, dass sie so in die Richtung Mandatsmehrheit kommen. Und man muss das aus Sicht des Establishments sehen. Für die wäre das eine derartig krachende Niederlage. Für die wäre das eine derartige Angstkulisse, dass sie das auf keinen Fall zulassen wollen. Und deshalb werden sie versuchen, ich hatte ja vorhin die Funktion der Brandmauer etwas erläutert, in den Monaten davor riesige Kampagnen durchzuziehen, wo sie die Leute wirklich zu zwingen, zu sagen, bist du für uns oder bist du gegen uns mit allen Konsequenzen, was das bedeutet. Ich denke mal, wir werden da sowas erleben wie eine Neuauflage von Potsdam oder von ähnlichen. Also wir werden möglicherweise auch politische Gewalt auf der Straße in ganz anderer Weise erleben, weil das als Angstkulisse in den Augen des Establishments wahrgenommen wird. Sie werden um jeden Preis versuchen wollen, das zu verhindern. Und ich bin da nicht sehr optimistisch, dass wir ein friedliches 2026 erleben.
Jetzt werden aber viele Zuschauer sagen, es ist doch eigentlich nicht so wichtig, beziehungsweise fast egal, wer in Schwerin oder in Magdeburg regiert, weil die wirklich wichtigen Weichen oder Fäden werden gestellt beziehungsweise gezogen ganz woanders und von wem anderen.
Wie siehst du das? Da haben die Leute, die so argumentieren, zunächst einmal auch recht. Also viele zentrale Fragen wie Krieg und Frieden, wie es diese unsäglichen Sanktionen gegen eigene Staatsbürger und vieles andere mehr wird natürlich nicht in Schwerin, in Magdeburg oder in irgendeiner Landeshauptstadt entschieden, sondern maximal im Bundeskanzleramt oder auch gleich in Brüssel. Aber vielleicht muss man die Genese solcher Regierungen mal andersrum betrachten. Also viele sagen ja, die AfD könnte regieren und dann würde sie das und das machen und die Gesellschaft würde sich verändern. Tatsächlich sind ja Mehrheiten, wenn sie entstehen, Ausdruck einer gesellschaftlichen Veränderung. Also die Leute müssen ja nicht so wählen, wie sie es tun. Sie tun es, weil sich ihre Stimmung verändert hat, weil sich ihre Ängste verändert haben, weil sie Hoffnungen gebildet haben. Also wir würden in absoluten Mehrheiten oder in AfD-Regierungen einen massiven Stimmungswandel und damit ein massives Misstrauensvotum gegen das Establishment erleben. Und allein dieser Stimmungswandel würde Lawinen auslösen. Ganz unabhängig, was ein Ministerpräsident dann in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt tatsächlich in der Alltags- und Realpolitik machen kann, da würde ich mir jetzt auch nicht zu große Hoffnungen irgendwie konstruieren.
Aber die Ausläufer sind auf jeden Fall massiv spürbar. Auch in Berlin. Zum Schluss noch einen Blick auf eine andere Macht. 2024 war das BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, der große Shootingstar. Mittlerweile hat sich Sarah Wagenknecht zurückgezogen, mehr oder weniger, und es ist so, die Partei kämpft ums Überleben. Die anderen Parteien sprechen permanent von der Brandmauer gegenüber der AfD. Wie siehst du denn die Optionen langfristig für eine wirkliche Zusammenarbeit von BSW mit der AfD?
Ja, es ist schon ganz interessant. Ich erinnere mich da an die Landtagswahlen 2024 in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und da hatten wir ja auch von auf eins mehrfach Umfragen gemacht bei BSW-Wahlkampfveranstaltungen. Mit wem soll eure Partei, wenn sie in die Landtage kommt, das war mir damals relativ klar, zusammenarbeiten. Und da sagte praktisch niemand CDU, da sagte praktisch niemand SPD. Und viele, viele sagten AfD und manche sagten auch, nein, wir sollten absolut Opposition sein. Was hat diese Partei gemacht? Ist in Koalition gegangen mit der SPD und mit der CDU. Das war Wählerverrat, das war Verrat an den eigenen Anhängern. Mhm. Und das hat sich dann entsprechend ausgezahlt, in dem Sinne, dass das BSW beim Bundestag so abgeschnitten hat, wie es abgeschnitten hat. Ob das jetzt ein paar Stimmen mehr oder weniger war, ist jetzt eine andere Diskussion. Und dass es bangen muss, ob es in die Landtage überhaupt wieder reinkommt. Das ist die Grundsatzentscheidung, die diese Partei jetzt treffen muss. Der letzte Parteitag in Magdeburg ist so ausgegangen, dass die Kräfte, die zumindest offen sind für eine Annäherung oder zumindest für eine Nicht-Brandmauer-Politik gestärkt wurden, dass die Kräfte des Thüringer Weges eher geschwächt wurden. Insofern sehe ich da eine gewisse Hoffnung auch für das BSW als ein gewisses Korrektiv, eine gewisse Reserve, um die AfD davon abzuhalten, sich stark in Richtung Melonisierung oder Ähnliches zu bewegen, weil eben immer diese andere Partei da ist, die ja dann auch gewählt werden könnte. Dass sie sich jetzt krachen, ja gut, das haben Parteien in dieser Entwicklungsphase alle durchgemacht. Ich erinnere mich da an die Grünen Ende der 80er Jahre, alle halben Jahre einen neuen Vorsitzenden. Hm. Und da könnte man noch einige andere Beispiele nennen. Das würde ich jetzt nicht zu hoch einschätzen.
Martin, vielen Dank für das Gespräch und deinen Besuch im Studio.
Ich danke.